Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort aus dem 5. Buch Mose im Kapitel 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wir wollen beten. Herr, du dreieiner Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne dein Wort an uns allen. Amen. Das Vaterunser, liebe Emanuels Gemeinde hier in Stuttgart, wer kennt es eigentlich nicht? In unseren Gemeinden selbstverständlich, ja fast auch noch in unseren Städten und Orten. Es gehört irgendwie zum Allgemeingut der Christen. Es ist wahrscheinlich der am besten bekannte Text des christlichen Glaubens. Vielleicht droht ihm am ehesten Konkurrenz von dem Weihnachtslied Stille Nacht. Beide in ihrer weltweiten Bedeutung in den vielfältigen Übersetzungen. Wenn ich recht zusammenzähle, bin ich in meiner aktiven Zeit als Pfarrer an nicht wenigen Tagen auf mindestens 5-mal gekommen, dass ich dieses Gebet gebetet habe, das die Welt umspannt, wie das der Theologe Helmut Thielicke mal genannt hat. Ähnlich bekannt für Israel ist das Schema Israel, das Höre Israel, wie bei uns werden die beiden ersten Worte als Synonym für das Ganze genannt. Jeden Morgen und jeden Abend sprechen die Juden diese Worte als Gebet, selbstverständlich auswendig. An den Türpfosten ihrer Häuser wird der Text angebracht. Durch Gebetsriemen und Körperhaltung verdeutlichen sie die Botschaft gleichsam mit Leib und Seele. Das Heute des Gebetes und diese Worte, die ich dir heute gebiete, nehmen Sie ganz wörtlich. Es kommt ja übrigens auch im Vaterunser vor. An jedem Heute, das Gott schenkt, sagen Sie sich diese Worte und sprechen sie für andere. Höre, heißt es da, nicht sieh oder lies. Hören ist ja viel intensiver und umfassender als das Sehen. Schon der Embryo, das werdende Kind, hört die Herztöne seiner Mutter längst, bevor es sie sieht. Nicht die Herztöne, sondern die Mutter natürlich. Und Sterbende hören oft noch sehr gut, auch wenn sie sonst nicht mehr reagieren. So ruft man auch dem Sterbenden diese vertrauten Worte zu und übergibt damit sein Leben in Gottes Hand. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Juden, denen Hören und Sehen verging, die selbst zerbrachen und zerbrochen wurden, denen eine Welt und Meer zusammenbrach, die hörten diese Worte. Wir erinnern jedes Jahr im November an die Pogromnacht vor nun bald 80 Jahren, als in Deutschland die Synagogen brannten und die ganze Gewalt gegen die Juden losbrach. Und wir denken damit an alle Fremdenfeindlichkeit in unserem Land und in aller Welt. Selbstverständlich auch an den Antisemitismus, der vom Hass auf fremde Menschen oder Völker ja gar nicht zu trennen ist. Wie schnell sind wir dann dabei, nach einer neuen Ehe von Thron und Altar von Frau Merkel bzw. Herrn Steinmeier und dem Ratsvorsitzenden der EKD Bedford Strom bzw. dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz Kardinal Marx zu schielen, um vielleicht doch zu versuchen, mit dem Evangelium die Gesellschaft zu leiten, den Staat zu regieren. Aber an dieser Stelle ist Gott enorm spröde, richtig abweisend. Er ist lieber unpopulär, als dass er sich einspannen lässt, auch nicht für sogenannte gute Zwecke. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Hört ihr Politiker, wenn ihr Gott einspannen wollt für eure politischen Pläne, selbst wenn es ums Kruzifix geht, ihr verbrennt euch die Finger. Ich bin halt anders, als ihr denkt, sagt Gott. Hört ihr Vorsitzenden oder Bischöfe und Kardinäle, worum geht es euch? Seid ihr frei von Eigeninteressen? Geht es euch eher um Besitzstandswahrung? An welcher Stelle steht bei euch denn Gott, stehe ich selbst? Wollt ihr ihn nicht doch für eure eigenen hochfliegenden Pläne einspannen? Merkt ihr, ich bin anders, als ihr denkt. Hört, ihr zu kurz gekommenen, die ihr nicht mehr viel erwartet von Gott und der Welt, ihr täuscht euch, ihr werdet euch noch wundern. Lasst eure Hoffnungen nicht sterben, ich bin anders, als ihr denkt. Ich habe mal von einem Pfarrer gelesen, das hat mich sehr beeindruckt, der einen Anruf von einer Gruppe bekam, die einen Vertreter der Kirche suchten, um mit ihnen über Gott zu diskutieren. Er sagte zu, ohne zu ahnen, was ihm bevorstand. Das ist ja auch erstmal eine ganz tolle Sache. Ein kleiner Saal mit Menschen ganz unterschiedlichen Alters, alle voll mit Erfahrungen, die sie auch bald auspacken. Wirklich Schreckliches tauchte da mitunter auf. Und dann die Frage, wie kann Gott denn das alles zulassen? Ich hätte das auch gern gewusst, berichtet er, warum Gott das zugelassen hatte, aber ich wusste es nicht. Sie wollten ja auch eigentlich gar keine Antwort mehr haben. Ihre Fragen waren doch längst zum Beweis gegen Gott geworden. Man konnte ihnen nachfühlen, was sie durchgemacht haben und durchmachen, aber sie konnten mir nicht nachfühlen, dass ich trotzdem noch an Gott glaube. Sie haben eben noch nichts Schlimmes erlebt, meinten sie. Soll man aber mit seinen eigenen Erlebnissen unbedingt hausieren gehen? Am Ende, so berichtete der Pfarrer, ergriff einer der Teilnehmenden das Wort. Alles, was bisher geäußert wurde, meinte er, habe ihn beeindruckt. Es habe seine Vorstellungen von Gott erschüttert, seine Sehnsüchte, es verunsichere ihn. Aber Gott selbst werde davon nicht erreicht. Er werde dadurch weder widerlegt noch bestätigt. Was er nicht gesagt habe, fügt nun noch einmal der Pfarrer hinzu, aber sinngemäß hätte er ergänzen können, war der Satz: Höre, Versammlung. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn habe dieser Teilnehmer unheimlich getröstet, sagt er. Gott hat nicht immer gleich verloren, auch wenn ein Pfarrer mal sprachlos ist. Du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Andere sagen, du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen. Vermögen, das ist im Deutschen wie im Hebräischen doppeldeutig. Es bezeichnet, was wir vermögen, also was wir tun können, aber eben auch, was wir besitzen an Geld und Gut. Ein Talmudgelehrter hat das betont aufgegriffen. Auf die Frage, warum sowohl von der ganzen Seele als auch vom ganzen Vermögen die Rede sei, antwortet er: Für den, dem sein Leben lieber ist als sein Leib, heißt es mit deiner ganzen Seele. Und für den, dem sein Geld lieber ist als sein Leib, heißt es mit deinem ganzen Vermögen. Eine starke Auslegung. Sie lässt nicht zu, dass man das Gebot so lange vergeistigt, bis zuletzt nur noch eine Gesinnung übrig bleibt, die aber ohne Folgen ist. Das Grundgebot Israels aber bezieht sich halt auch auf das Geld. Aber wo das Geld wichtiger wird und immer noch wichtiger, da wird Gott entthront. Natürlich gehört auch zu diesem Gebot, dass ich sinnvoll und vernünftig mit meinem Geld umgehe, selbstverständlich. Das ist ja ganz klar. Aber wir sollen auch dabei wissen, dass es sich um Gaben handelt, die Gott uns zur Verwaltung anvertraut, damit wir sie wirklich sinnvoll einsetzen. Lasst es mich mal ganz direkt sagen, bei euch in Stuttgart ist das eigentlich gar nicht unbedingt nötig, aber bei anderen in Gemeinden, da ist es schon nötiger. Die Existenz der Kirche, auch die der SELK, wird nicht an Geldfragen entschieden. Vielmehr ist sie dann in Gefahr, wenn die Frage nach Geld oder nach irgendwelchen anderen Dingen Vorrang erhalten. Martin Luther sagt in seinem großen Katechismus: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Dazu hat Luther neben dem Geldgott, dem Mammon, noch viele Beispiele aufgeführt: große Klugheit, Beliebtheit, Freundschaft, Ehre. Alles kann zum Ersatzgott werden. Vielleicht besteht bei uns heute weniger die Gefahr, dass Leute bewusst Atheisten werden, sondern dass sie einen oder mehrere der vielen anderen Götter, die sich anbieten, neben oder gar über den einen Gott stellen. Ein Wort haben wir bisher wenig beachtet. Ich habe es vorhin schon in der Begrüßung als Nebenthema genannt. Es ist das Wort Lieben. Von Jesus her lässt sich dieses Schema Israel, das Gesagte, umdrehen. Gott fordert nicht einfach Liebe, sondern er macht selbst eine große Liebeserklärung. Höre Israel, Gott dein Herr liebt dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft. Er nimmt sich deine Worte zu Herzen, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Höre Israel, höre aus diesen Worten, wie eindringlich Gott um dich wirbt. Wie wichtig du ihm bist. Gott will nur eine Antwort von dir, mehr nicht, aber eine Antwort, wie sie ein Liebender erwarten darf, wenn er eine Liebeserklärung abgegeben hat. Außerdem bekommt das Schema Israel noch eine kräftige Erweiterung. Höre Menschheit, Juden und Christen, Gottesfürchtige und Gottesleugner, der Gott Israels ist der Vater Jesu Christi. Gott als einer und doch einer, der sich dreifach bezeugt hat. Gott einzigartig und er liebt euch von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Lasst diese Liebe in euer Denken und Planen, in euer Fühlen und Handeln. Lasst diese Liebe durch euch in unsere Welt hinein, dann sind wir ganz in der Nähe des Vaterunsers Jesu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.